Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis des Sponsors der heutigen Folge.
Entdecke die neuesten Fritz-Produkte bei AVM auf der IFA. Auf dem Berliner Messegelände findest du AVM vom 1. bis zum 5. September mit jeder Menge hochaktueller Technologien am Start. Die ultimative Fritz-Box für Glasfaser und DSL, der neue WLAN-Standard Wi-Fi 7, WLAN-Mesh und Neues für das Smart Home sind nur einige der IFA-Themen. Schaut einfach vorbei, das AVM-Team freut sich. Alle Details zu den Neuheiten findet ihr unter avm.de/IFA.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und mit mir hier im golem.de Studio ist Dr. Dr. Stefan Höltgen. Bevor wir zu dem eigentlichen Thema kommen, kurz die Frage, zwei Doktoren?
Ja.
Fangen wir mit dem ersten. Was war der erste Doktor?
Also der erste war in der germanistischen Literaturwissenschaft, da habe ich aber eher so eine Arbeit über Film und Diskursanalyse geschrieben. Und habe danach, dadurch, dass ich dann eine Postdoc-Stelle bekommen habe, nochmal in ein ganz anderes Thema mich einarbeiten müssen oder dürfen und habe dann entschieden, das auch nochmal als Dissertation dann in Informatik zu machen.
Also ein Doktor in Sprachwissenschaften und ein Doktor in Informatik.
Ja. Also Germanistik und Informatik
passt gut. Eine fantastische Kombination, wie ich finde. Und also natürlich, genau das ist ja das Thema heute. Du hast ein DFG-Projekt am Laufen, das heißt Computerphilologie, Doppelpunkt, technische Lektüren der Basic-Programmierkultur. Da sind drei Dinge drin. Das erste ist natürlich Computerphilologie. Mhm. Was ist Computerphilologie?
Ja, das ist ein Thema, das mich in der zweiten Doktorarbeit beschäftigt hat, beziehungsweise auf das ich gestoßen bin, dass es offensichtlich sinnvoll ist, sich die Codes die formalisierten Unterflächen von Computerprogrammen, also nicht nur das, was man auf dem Bildschirm sieht, sondern das, was das erzeugt, was wir auf dem Bildschirm sehen, dass man sich das auch anschauen sollte, weil dahinter auch bestimmte Kulturen stecken, bestimmte Ausdrucksweisen stecken, auch ganz unterschiedliche Dinge. Und das habe ich herausgefunden, indem ich in meiner Arbeit springende Bälle als Demonstrationsprogramme untersucht habe und verglichen habe, wie dieses physikalische Phänomen eines hüpfenden Balls auf verschiedenen Plattformen zu verschiedenen Zeiten implementiert wurde. Und bin dann auf diese sehr interessanten Unterschiede gestoßen, die nicht immer nur plattformabhängig waren, sondern eben auch tatsächlich von den Vorkenntnissen der Programmierer oder der Entwickler abhängen und dachte, das müsste man mal genauer ins Auge fassen, was sich da sozusagen hinter verbirgt, was für eine Kultur das ist.
Der zweite Aspekt sind technische Lektüren.
Ja, genau. Weil das, was bisher gemacht wird, also ich arbeite jetzt ja, man könnte sagen, auf dem Gebiet der Game Studies, allerdings keine richtige Game Studies, weil ich mich eben nicht mit den Ästhetiken oder mit den Wirkungsweisen von Computerspielen beschäftige oder mit der Frage der Ökonomie von Computerspielen, sondern eben, ich schaue mir die Computerspiele von ihrer technischen Seite her an. Also sowohl die materiellen Dinge wie die Hardware, aber was im Moment halt bedeutsamer für mich ist, die Software. Ne? Und das wird dann eine technische Lektüre, weil wenn man die Software lesen will, dann hilft es nicht, wie wenn wir einfach ein Buch oder einen Roman lesen wollen, zu verstehen, was diese Worte uns sagen, sondern wir müssen auch wissen, worauf beziehen sich diese Worte, wenn es auf die Hardware-Ebene geht. Ne? Also die Programmierbefehle affizieren ja einen Teil der Hardware und das muss man dann schon verstehen. Das heißt, wir brauchen eine technische Lektüre, um diese Codes sozusagen auch in ihrer Wirkungsweise zu verstehen, wie sie dann eben mit der Maschine korrespondieren.
Und der dritte Aspekt ist Basic-Programmierkultur. Was zu Basic sagen wir auf jeden Fall gleich noch was. Programmierkultur.
Ja, das ist ganz erstaunlich, dass es da so wenig Forschung zu gibt, zu Programmierkulturen, weil es Programmiersprachen ja nur mittlerweile seit knapp 100 Jahren gibt. Also man kann das noch weiter zurückrechnen, wenn man zu Ada Lovelace geht, dann sind wir schon im 19. Jahrhundert. Aber es hat sich mit der Herausbildung der Computerkultur, der Computertechnologie jeweils auch die Frage ergeben, wie können wir diese Technologie benutzen, wie können wir uns darüber verständigen mit anderen Leuten, wie wir sie benutzen. Und die Geschichte der Programmiersprachen ist eine sehr vielfältige, die ihren Ausgangspunkt so in den 30er, Anfang der 40er Jahre genommen hat und zu einer regelrechten Explosion an Sprachvielfalt und Dialekten gefunden hat. Und es hat immer Leute gegeben, die diese Sachen ja auch programmiert haben. Also die einerseits Sprachen entwickelt haben, auf der anderen Seite die Sprachen aber auch programmiert haben. Und die waren oft nicht alleine, sondern die haben das mit anderen zusammen gemacht oder da haben sie vielleicht sogar Leute zusammengefunden, die zufällig dieselbe Sprache programmieren. Und das hat so kleine kulturelle Entitäten bis hin zu ganz großen kulturellen Gruppen ergeben, die ihre eigenen Verständigungsweisen, ihre eigenen Magazine, ihre eigenen Newsletter hatten und so weiter und so fort. Und das alles fliegt sozusagen unter dem Radar der klassischen Philologien, die sich für Texte interessieren und für, was weiß ich, Autorgruppierungen und für Lesergemeinschaften interessieren, aber eben nicht für diese Textsorte.
Weil, vermute ich mal, da so ein bisschen der Ansatz ist, naja, also das ist eine künstliche Sprache. Das ist wahrscheinlich schon für die meisten Leute, die sich mit sowas beschäftigen, schon mal erstmal ein Ding, wo sie sagen, okay, komm, also muss man das jetzt haben? Also noch zumal dann, das ist nicht nur eine künstliche Sprache, sondern auch eine Sprache, die, wie du schon gesagt hast, rein technologisch begründet ist. Ne? Es ergibt wenig Sinn, eine Programmiersprache zu haben, wenn man nicht auch ein passendes Gerät dazu hat. Auch wenn du gerade gesagt hast, dass man die Anfänge natürlich noch viel weiter zurückverfolgen könnte. Aber diese beiden Sachen sind ja verknüpft und da wird wahrscheinlich in der Sprachwissenschaft oder in der Sprachwissenschaft wahrscheinlich eher so ein bisschen die Meinung vorherrschen, muss man sich nicht wirklich angucken, oder? Oder ist das nicht? Oder machen die das nicht, weil sie da aus anderen Gründen nicht rankommen?
Also um mal zu dem ersten möglichen Argument zu kommen, wenn das eben keine natürlichen Sprachen sind, sondern formale Sprachen oder technische Sprachen, die eben nicht über dieselbe Ausdrucksvielfalt verfügen und auch nicht dieselben Eigenschaften verfügen wie natürliche Sprachen. Das heißt ja noch lange nicht, dass man sie deswegen nicht untersuchen darf als Sprachen. Nun ist der Begriff der Programmiersprache an und für sich eine Metapher, die in den 50er Jahren geprägt wurde. Und die Frage, warum das denn überhaupt eine Sprache sein soll und warum man das nicht irgendwie anders nennt, vielleicht erliege ich ja auch nur irgendwie dem Irrglauben, dass ich als Sprachwissenschaftler dieses Phänomen untersuchen kann, weil das irgendwann mal jemand Sprache genannt hat. Nichtsdestotrotz stelle ich fest, dass diese Programmiersprachen tatsächlich sprachliche Eigenschaften besitzen und dass sie auch tatsächlich nicht nur zur Kommunikation zwischen Mensch und Maschine oder zur Kommunikation von Maschinen untereinander, sondern auch zur Kommunikation von Mensch zu Mensch genutzt wurden. Das heißt, es gibt sozusagen eine ganz veritable Vielseitigkeit bei Programmiersprachen, die es lohnenswert macht, sie zu analysieren. Man könnte vielleicht noch als Fußnote ergänzen, dass diejenigen, die sich um die Frage gekümmert haben, ob sich natürliche Sprachen auf irgendeine Art von Universalgrammatik reduzieren lassen, die quasi allen Sprachen zugrunde liegen, sind dieselben, oder besser gesagt, ist exakt derselbe, nämlich Noam Chomsky, der eben auch die Grundformalisierung für Programmiersprachen sich erdacht hat. Das heißt, der Sprachbau von Programmiersprachen folgt im Prinzip denselben Regeln, die wir glauben, anwenden zu können, wenn wir versuchen, natürliche Sprachen zu verstehen.
Ergibt ja auch Sinn, zumindest im Fall von Basic. Also es gibt natürlich auch total kryptische Programmiersprachen, gerade aus der Frühzeit. Also ich weiß, dass zum Beispiel Cobol-Programmierer wurden dann plötzlich gesucht, weil alte Geräte darauf noch laufen, man den Code versuchen muss zu entziffern und so. Aber die Sprache, um die es uns heute geht, ist natürlich exakt zu diesem Berufe ja geschaffen worden, dass nämlich Leute, die im Zweifelsfall wenig oder gar keinen Zugang zu der hardwarenahen Programmierung haben oder ein Verständnis darüber, wie der Computer im Innersten funktioniert, dass diese Leute trotzdem Programme schreiben können. Es geht um Basic. Wie ist da so die Geschichte? Wie bist du zu Basic gekommen?
Also erstmal zu den du sagst schon ganz richtig, es müssen ja Leute Computer programmieren und deswegen brauchen wir Verständigungsmittel, Kommunikationsmittel, das sozusagen den Menschen auch etwas angenehm ist und das nicht nur dafür da ist, dass die Maschine das versteht. Das war also immer schon eine Suche und auch in der frühen Programmiersprachenentwicklung ging es immer um die Frage, gibt es jetzt spezielle Kulturen oder gibt es jetzt spezielle Gruppen, du hast es gerade COBOL erwähnt, wie zum Beispiel Wirtschaftsentscheider, die auch verstehen müssen, wie die Programme funktionieren von den Systemen, die in ihren Unternehmen laufen, da wurde dann halt COBOL erfunden oder mathematisch-naturwissenschaftlich arbeitende Leute, die dann mit einer Sprache wie Fortran besser zurande kommen konnten, weil sie Formula Translator ihre Formeln direkt im Computer übersetzen konnten, anstatt es vorher in Assembler kodieren zu müssen. Und ein ganz ähnliches Paradigma unterliegt auch der Sprache Basic. Da dem stand in der Mitte der 60er Jahre die Frage gegenüber, also zwei sehr luzide, wie ich finde, Wissenschaftler am Dartmouth College in Hanover, New Hampshire, waren der ziemlich festen Überzeugung, dass Computer in naher Zukunft eine deutlich größere Rolle spielen, als sie es zu der Gegenwart gespielt haben. Dass also es eigentlich unerlässlich ist, dass man sich mit Computern auskennen muss. Und es gab halt auf der einen Seite die Magnat, ne, die Leute, die sowieso in Engineering gemacht haben und so, die mussten programmieren können, für die wäre das auch gar kein Problem. Aber auf der anderen Seite gab es eben die sogenannten Fine Arts, so wie das da heißt, also alles, was wir heute so als Kultur-, Geisteswissenschaftler, Sozialwissenschaftler, vielleicht schon ein bisschen auf der anderen Seite, aber auf jeden Fall die Geisteswissenschaftler, die keine Berührungspunkte damit haben, weil sie auch nicht so mathematisch denken in ihrer Arbeit wie die Naturwissenschaftler. Und nichtsdestotrotz sollten auch diese Leute algorithmisches Verständnis von Programmierung entwickeln. Und da haben sich dann die beiden Entwickler, Thomas E. Kurtz und John G. Kameny, nach einigen Vorarbeiten und auch Vorversuchen entschieden, eine Programmiersprache zu implementieren, die bestimmte Bedingungen erfüllt, sodass Geisteswissenschaftsstudierende sie neben ihrem Studium her ganz leicht lernen können. Die durfte nicht so viele Befehlsworte haben. Die Befehlsworte sollten alle auf Englisch sein. Man sollte sich auch keine Gedanken machen müssen über Datentypen. Was ist jetzt Integer? Was ist eine Real-Zahl? Was ist Bool oder so? Sondern eine Zahl ist eine Zahl in Basic. Man kann halt, es gibt nur zwei Datentypen, nämlich Text und Zahl. Und das ist relativ erfolgreich gewesen. Das war so erfolgreich, dass sich, also 1964 ist die Sprache entstanden, dass sich also innerhalb von 4-5 Jahren nicht nur andere Universitäten diese Sprache geholt haben und in ihre Ausbildung integriert haben, sondern dass tatsächlich auch Leute von extern ans Dartmouth College gekommen sind. Auch Schülerinnen und Schüler, bis hin zu kompletten Klassenexkursionen von Highschools in der Nachbarschaft, um dort Basic-Kurse zu machen. Und zeitgleich, und das ist vielleicht genauso wichtig, für die Entwicklung der Sprache haben Kameny und Kurtz auch ein Betriebssystem erfunden, das also auch eine ziemliche Revolution gewesen ist, nämlich das erste Mal ein Betriebssystem, das Timesharing ermöglichte, das, was wir heute vielleicht so Multitasking nennen würden. Und Timesharing heißt, dass man einen einzigen Computer hat und es können 100 Terminals quasi gleichzeitig darauf zugreifen, die kriegen dann so kleine Timeslices und jeder arbeitet in seinem Timeslice, sodass man auch endlich vernünftig in einem Klassenverband arbeiten kann. Und das haben die dann so weit getrieben, dass sie ihren Computer von General Electric am Telefonnetz angeschlossen haben, sodass sich Schulen von außerhalb einwählen konnten bei Dartmouth, um ihre Basic-Kurse auf dem GE-Computer dort auf dem Campus zu machen.
Und das, also diesem ursprünglichen, ich sage jetzt mal, dieser ursprünglichen Begeisterung für Basic und dem Befreiungsschlag, den das mit sich gebracht hat für die Leute, die sonst wenig oder gar keinen Zugang auch zu diesen Computern hatten, das hat sich dann aber gewandelt. Also es ist natürlich, es gab noch eine zusätzliche Popularisierung dadurch, dass beispielsweise Microsoft das ja großflächig verteilt hat. Das lief ja dann irgendwie auch auf allen mittleren, kleinen, was auch immer, Heimcomputern, mittlere, kleine Heimcomputer. Also auf den Heimcomputern lief das standardmäßig, wenn man sich in den Ende der 70er bis auch in die 80er rein einen Heimcomputer gekauft hat, dann war da ein Basic mit drauf. Das wurde mitgeliefert oder eben per Kassette nachgereicht in manchen Fällen. Aber das war die Sprache, mit der wahrscheinlich die meisten Leute, die einen Heimcomputer hatten, als erstes angefangen haben zu programmieren. War das bei dir auch so?
Ja, klar. Also das ist die sogenannte, könnte sagen, Lingua Franca des Computerzeitalters, zumindest des frühen Mikrocomputerzeitalters gewesen. Ab Mitte der 70er wurden, also klar, programmieren lernen konnte dann irgendwie jeder mit seinem Modem, aber zu Hause hatte man natürlich keinen Computer, sondern man musste irgendwo hinfahren, wo ein Computer ist oder sich übers Telefonnetz einwählen. Hier in Deutschland war da gar nicht dran zu denken, aber in den USA ging das. Ne? Da gab es ja so Möglichkeiten. Aber das Ganze revolutionierte sich dann dadurch, dass Anfang der 70er Jahre der Mikroprozessor erfunden wurde, der sehr viele technische Funktionen von großen Computern auf einem Chip integriert hat, sodass es auch sehr günstige kleine Computer gebaut werden konnten, die man jetzt zum allerersten Mal sich privat kaufen und zu Hause hinstellen konnte. Und da waren die ersten Geräte ohne Programmiersprachen ausgestattet, die wurden sogar noch mit Schaltern programmiert, also binär, und man musste sich sozusagen seine Assembler-Programme schreiben. Wie so ein
alter 8800 mit einem kleinen Schalterchen.
Da hat es aber einige von, LEDs. Die ist sehr bekannt. Ja, ne? Und diese Programmierung ist sehr mühselig, aber macht auch großen Spaß. Aber Bill Gates und zwei Kollegen sind dann auf die Idee gekommen, wir bieten Hochsprache für das System an, nämlich Basic.
Jetzt müssen wir kurz den Ausflug machen, Hochsprache. Das ist es nämlich. Ne? Also Basic unterscheidet sich von den damals üblichen Arten zu programmieren eben davon, wir haben es jetzt schon mal gesagt, so hardwarenah, ne? Und das heißt in dem Fall Schalter. Das heißt, ich schreibe wirklich die Daten direkt in die Speicherzelle mittels kleiner Knöpfe oder irgendwelche andere Dinge. Und eine Hochsprache ist praktisch einerseits die Oberfläche, die mir die Möglichkeit gibt, zum Beispiel Worte einzugeben oder, wie du gesagt hast, andere Sprachen benutzen dann vielleicht andere Strings, also eben Formeln oder irgendwas. Dann gibt es eine Ebene, die das wiederum übersetzt in die wirkliche Maschinensprache, die der Computer versteht. Und das Ganze hat natürlich dann zur Folge, dass die Sache langsamer läuft. Das ist natürlich gerade in der Frühzeit des Computing, waren diese Ressourcen ja auch wahnsinnig wertvoll. Also wenn man wirklich ein performantes Programm haben wollte, dann fielen solche Hochsprachen erstmal durchs Raster.
Ja. Aber man wollte eben auf diesen kleinen Computern, die mit wenig Speicher ausgestattet waren und die vergleichsweise langsam getaktete Mikroprozessoren, aber die konnten schon von der Geschwindigkeit her mit den Minicomputern der 60er Jahre aufnehmen, Man wollte aber einen Grundgedanken des ursprünglichen Basics wachhalten, nämlich die komplette Interaktivität. Mhm. Und diese Interaktivität, die hat man damals durch dieses Timesharing-Betriebssystem erreicht. Und da wurde, die ersten Basics wurden kompiliert. Das heißt, wenn man ein Programm eingegeben hat, dann wurde das erstmal in Maschinensprache übersetzt und dann kam es zur Ausführung. Aber dem Studenten kam es vor, als sei das alles interaktiv, weil sich das auf dem Terminal, mit dem er da gearbeitet hat, immer sofort präsentierte. Mhm. Und diese Idee ist ja eine ganz wichtige didaktische Grundlage zum Programmieren lernen. Ich habe sofort ich kann so ein Trial-and-Error-Verfahren programmieren lernen. Wenn ich was falsch gemacht habe, kriege ich sofort die Antwort und muss nicht erst irgendwie einen Compiler-Fehler ausgabe
und sogar lesen. Und sogar, man kriegt sogar eine halb, also wenn man es je nach Basic-Dialekt, da gibt es ja auch verschiedene, aber kriegt man ja sogar eine halbwegs sinnvolle Rückgabe, nämlich zum Beispiel ein Syntax-Error bedeutet eben, ja, okay, ich habe mich verschrieben bei dem einen Wort, wohingegen, wenn ich ein Maschinensprachprogramm eintrete, dann gibt es halt ein Fragezeichen
oder irgendwas. Ja, oder das war's. Stürzt ab.
Ne? Ja, genau.
Und was auch nicht zu unterschätzen ist, Basic gibt immer nur einen Fehler aus. Mhm. Immer nur den ersten Fehler, auf den es gestoßen ist. Und nicht wie bei, wir kennen das alle von unseren Compiler-Skripts, die da ausgegeben werden, da sind dann erstmal so 70 Zeilen Fehler. So, ne? Total nervig. Also die ganzen didaktischen Grundprinzipien wurden dann beim Mikrocomputer versucht einzuhalten. Und deswegen hat man Basic, was ganz und gar nicht im Sinne der Erfinder war, von einer Compilersprache in eine sogenannte Interpretersprache überführt. Das ist eine Sprache, wo die Programme und die Befehle zur Laufzeit ausgeführt werden. Das heißt, man tippt das Programm wie in so einen Texteditor ein und tippt dann den Befehl Run ein. Und dann wird das Programm als Text abgearbeitet und Schritt für Schritt geparst und übersetzt und ausgeführt. Das ist eine ganz spannende Sache, weil man dann natürlich auch weil die Entwicklung der Sprache, Basic ist ja selbst nur ein Computerprogramm, das in Assembler geschrieben auf dem Computer läuft, natürlich besondere Herausforderungen an solche Interaktivitäten stellt und aber auch besondere Kniffe und Tricks hervorgebracht hat. Also auch die, ich sage jetzt mal auch wieder aus einer linguistischen Perspektive, auch die Sprachentwicklung ist ein interessanter linguistischer Aspekt. Wie kann man das sozusagen noch verfeinern? Wie kann man das besser auf die Hardware abstimmen? Naja, und dann kamen diese Computer in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, die fertig konfektioniert waren, dass man sie zu Hause hinstellen konnte. Und die hatten gelernt aus dieser Frühphase der Mikrocomputer. Das heißt, das Basic war jetzt gleich dabei. Das musste man nicht mehr dazu kaufen. Bill Gates hat es auch geschafft, mit sehr vielen Firmen Verträge zu machen, dass das Basic, das in die Computer eingebaut ist, schon gleich ein Microsoft Basic ist. Und dann ging es im Prinzip immer nur noch darum, den Dialekt so anzupassen, dass die Hardware des Computers auf ideale Weise von dem Basic angesprochen wurde. Das heißt, dass ich Befehle habe, die zum Beispiel auf die besondere Grafikfähigkeit, besondere Soundfähigkeit zugreifen. Jetzt habt ihr hier einen C64 stehen, bei dem ist das genau nicht passiert.
Exakt, ich wollte gerade sagen, mit Ausnahmen, der C64 ist notorisch dafür bekannt, dass genau diese hervorragenden Fähigkeiten, die der sowohl bei Grafik als auch Sound damals schon hatte,
die sind nicht im Basic
null ausgenutzt werden.
Da müssen wir mal nachforschen, ich habe das nie gemacht, aber sicherlich ist das bei den Insidern bekannt, warum das eigentlich der Fall ist.
Ich tippe ja drauf, dass der ebenfalls notorisch dafür bekannte, dass also der Chef von Commodore, der notorisch dafür bekannt war, sparsam zu sein, einfach wahrscheinlich für die Version weniger bezahlt hat.
Auch der hat ja schon gute Verträge gemacht mit Microsoft.
Und es gibt ja auch andere Beispiele. Neben dem von dir erwähnten C64 steht hier bei uns noch ein C16, dessen Basic auf jeden Fall um Längen besser ist und der ja ebenfalls von Commodore stammt. Also man weiß es
nicht. Ja, das Basic ist, glaube ich, auch von Microsoft. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Na, jedenfalls war die Grundidee, dass das Basic, dass also auch Programmierer, die nicht Maschinensprache programmieren, die Grafik- und Soundfähigkeiten dieser Computer nutzen können und dass die auch sogar kleine Spiele und kleine Multimedia-Anwendungen selbst programmieren können. Und das ist eigentlich ganz gut geglückt. Dann hat es also, weil sich diese ersten Plattformen so gut verkauft haben, das waren so 3-4 Computer, hat es also einen rechten Run auf den Markt gegeben und ganz viele Hersteller kamen und haben ihren eigenen Computer präsentiert und Microsoft hat immer mehr Basic-Varianten für immer mehr. Es war nicht nur Microsoft, es gab auch viele andere Basic-Entwickler. Aber es gab dann, ich würde sagen, so bis Mitte der 80er positiv geschätzt 300 verschiedene Homecomputer-Plattformen. Mhm. 300 verschiedene weltweit. Mhm. Die meisten wurden auch international verkauft. Das heißt, wenn die in den USA oder Japan gefertigt wurden, konnte man die auch vielleicht in Deutschland kaufen. Und so, dass es also eine sehr große, bunte Vielfalt gab. Es gab so gut wie keine Standards. Bei den Schnittstellen gab es keine Standards. Bei dem Basic hat man mal versucht zu standardisieren, hat sich aber keiner dran gehalten. Nicht mal bei der Art und Weise, wie Daten auf Kassetten gespeichert wurden, gab es zwar auch einen Standard, der aber auch nicht eingehalten wurde. Und
so es gab diesen, genau, diesen Kansas City Standard. Disketten waren auch immer dafür berühmt, dass sie natürlich null, also ne, sowas wie heute, also ich bin ja jemand, der diese aktuellen Schnittstellen, das ist ab und zu feiere ich, dass wir in einer Zeit leben, in der ich mit USB Dinge, ne? Also es fing an bei den nicht funktionierenden oder nicht kompatiblen Formaten der Datenabspeicherung, es ging hin bis zu den Kabeln. Nichts war mit nichts
kompatibel. Ja, aber man kann das ja auch so sehen, dass da sozusagen sich so eine Art Spreu vom Weizen trennen musste. Gerade wenn du sagst, ist USB. USB ist ein Standard-Nachfolgeprotokoll des Atari SIO-Anschlusses, der in den Atari 8-Bit-Computern drin ist. Das heißt, es kann vielleicht sein, dass das so eine Findungsphase auch war, ne, für viele Dinge, sowohl für Die Frage, was ist jetzt die beste Programmiersprache, wenn man sie einbaut, vielleicht sogar der beste Basic-Dialekt, wie ist das beste Tastatursystem, wie sind die besten Grafikzeichen und so weiter, bis hin zu den Schnittstellen.
Ja, aus heutiger Sicht ist das natürlich alles total toll, weil wenn wir als Leute, die sich mit Retro-Kram beschäftigen, uns angucken, was es alles gibt, dann ist das eine wunderbunte Welt voll interessanter Dinge, ja. Über die man, ne? Nur aus der Sicht von jemandem, der damals da drin steckte, ist das einfach ein absoluter Albtraum gewesen. Also wenn man nicht, im universitären Umfeld sich bewegt hat und sich Dinge schicken konnte per Netzwerk oder so, dann war das alles natürlich nicht so toll.
Und das sind ja gerade, weil das ja junge Leute gewesen sind, oft auch Kinder und Jugendliche, die diese Computer gekauft haben, wie so eine Art Spielzeug, mit dem wurde auch viel gespielt, war es natürlich immer ein bisschen problematisch, jetzt Gleichgesinnte zu finden, die dieselbe Plattform haben, mit denen man tauschen konnte. Nichtsdestotrotz ist das passiert. Und das ist gerade das, was ich so spannend finde, dass sich Communities herausgebildet haben, Commodore-Communities, Atari-Communities, Amstrad-Communities, die also solche Zirkel von, die haben erstmal so ein bestimmtes Fachwissen ihre Plattformen ausgetauscht, sodass immer das auch anwachsen konnte, diese Fachwissen. Und dann haben die auch angefangen zu publizieren. Manche haben auch den Elan gehabt, einen eigenen Newsletter rauszubringen.
Oder es gibt, genau, diese, oder so, es haben sich Vereine gegründet, wie der immer noch aktive, ich glaube, immer noch Abuk.
Abuk, genau.
Gibt es immer noch den Atari-Club. Genau. Und es gab, und da kommen wir jetzt wieder zu dir, nämlich und zu deinem Forschungsthema. Und es gab Publikationen, die auf dem Markt waren, die sich mit der jeweiligen Plattform beschäftigt haben. Wir haben jetzt hier irgendwo noch rumliegen die 64er. Dann gab es immer Sonderausgaben von allgemeinen Zeitschriften, die sich mit speziellen Computern beschäftigt haben. Und da drin fand man dann Listings von Basic-Programmen, die für die Plattform eben angepasst waren und die dann versprachen, ein schönes Spiel oder eben ein nützliches Programm, ein Tool oder irgendwas. Und das ist auch Teil deiner Forschung. Ne?
Genau, man muss sich das so vorstellen, wie dass es zu der Zeit eben leider noch kein Internet gegeben hat. Und deswegen brauchten wir ein anderes Speicher- und Distributionsmedium für Software. Und das war Papier. Ne? So kann man sich das mal vorstellen, ne? Das war Papier.
Ja.
Also Paperware, so ist auch den Begriff gibt es ja wirklich. Paperware war sozusagen gang und gäbe, das war ein Speicher für Software. Nur, dass die Software eben nicht von alleine in den Computer gekommen ist, nicht von einer Diskette oder von der Kassette, sondern dass es sozusagen einen Übersetzer gebraucht hat, einen technischen Kanal und in diesem Fall einen biologischen Kanal, nämlich denjenigen, der die Zeitschrift gekauft hat und die Software in seinen Computer eintippte. Es gab dann schon Protoformen, wo man sagen kann, das ist tatsächlich schon, es geht so ein bisschen in Richtung Internet, dass es auch Publikationen gab, wo schon Disketten dabei waren oder dass es sogar Publikationen gab, die schon allein auf Diskette erschienen sind, wo der ganze Text auf Diskette war und auch noch die Software mit auf Diskette war und so weiter und so fort. Die berühmten Disk Magazines sind ja echte Protoformen vom Internet. Man hat schon verschiedene Wege gesucht, solche Informationen zu distribuieren. Ich habe davon gehört, dass Leute sogar, also der Grundgedanke der Vernetzung von Wissen, ne, und der Vernetzung von Software, der hat schon immer bestanden. Und ich habe gehört, dass es Leute gegeben hat, die haben Diskettenboxen in bestimmten Regionalbahnzügen in einem Waggon unter einem Sitz gestellt und dann den Kumpel angerufen und gesagt, in dem und dem,
wenn der dabei ankommt,
hol ihn raus.
Clevere Idee.
Ne, ja. Ist ein Netz. Ja. Heute nutzen wir das Bahnnetzwerk auch, da laufen jetzt auch Daten drüber.
Ja.
Ne, allerdings legal.
Ja.
Naja, genau. Und dann gab es halt diese Zeitschriften, wie du schon sagtest, dass es einerseits plattformspezifische Zeitschriften gab und andererseits welche, die plattformübergreifend waren. Und dann gab es auch so reine Softwarezeitschriften, die sozusagen nur Spiele getestet haben. Und so. Und in vielen dieser Zeitschriften waren halt diese Basic-Programme abgetippt für unterschiedliche Plattformen. Man konnte sich die Zeitschrift kaufen und dann konnte man die abtippen oder später konnte man dann den Leserservice anrufen und sagen, schick mir mal die Kassette oder die Diskette. Aber dann hatte man aber Software bei sich zu Hause. Spiele, die sonst teuer zu kaufen waren, die man mit ein bisschen Effort in sein System eingeben musste und die waren nicht die schlechtesten.
Nein.
Also es gibt, ja.
Aber das waren auch seitenlang. Also ja, man darf sich das nicht so vorstellen. Klar, es gab auch die kurzen, wie gesagt, so Tools, die ne, irgendwie.
Aber auch Spiele, die über eine halbe Seite gingen. Ich habe jetzt gerade, also im Rahmen meines Forschungsprojektes habe ich jetzt gerade Basic-Implementierung des Spiels Breakout untersucht.
Ja.
Und da gab es wirklich hochanspruchsvolle Programme, die wirklich über 7 Seiten mit Datenkolonnen, das waren dann eigentlich verkappte Maschinenspracheprogramme. Aber es gibt eben auch ein einzeiliges Basic-Programm für den BBC Micro, in einer einzigen Basic-Zeile in Breakout implementiert.
Das finde ich absolut erstaunlich. Ich habe das gerade probiert. Ich habe gerade einen, es gibt für Blender, das ist ein 3D-Programm, was eigentlich dafür da ist. Mhm. Es gibt dafür aber eine Game Engine. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe ein Tutorial befolgt, um Breakout genau in diesem Ding zu machen. Und natürlich ist Breakout ein super simples Spiel, ne? Das ist praktisch Pong für eine Person, wo kleine Felder verschwinden. Mhm. Also rein vom Spielprinzip kann da nicht viel schief gehen. Es gibt keine KI, es gibt nichts, was so. Aber es gibt plötzlich, fällt einem dann auf, okay, der Ball bewegt sich, der Schläger bewegt sich, die beiden interagieren und meine Blöcke verschwinden auch. Aber wenn der Ball aus dem Spielfeld rausgeht, dann muss es eine Kondition geben. Mhm. Wenn er rausgeht, dann wann passiert was? Dann muss es vielleicht noch einen Zähler geben, bestenfalls. Es muss einen Switch geben zwischen den Levels. Und man lernt so nach und nach irgendwie, wie viele Dinge rundherum sind. Nur alleine die Spielmechanik reicht nicht aus, um ein Spiel
zu machen. Nee, also das war eine schöne Erkenntnis, die ich aus dieser. Wir haben, also ich und ein Kollege, mein ständiger Mitarbeiter, wir haben 171 Implementierungen gefunden. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wir haben nicht richtig gesucht, sondern wir haben nur eine möglichst große Zahl abschöpfen wollen, erstmal aus den Zeitschriften, die veröffentlicht waren. 171 Exemplare gefunden. Und da konntest du genau das rauslesen, ne? dass die Leute mit dem Spiel in der Spielhalle konfrontiert waren und dann gesagt haben, sowas will ich zu Hause auch machen. Und dann stellst du einfach fest, da sind ja Überlegungen mit verbunden, an die denkt man als Spieler gar nicht. Ne? Allein das ganze Timing-Problem.
Ja.
Und das ist bei Basic ja noch akut, das Timing-Problem, weil Basic eben eine Sprache ist, die relativ langsam ausgeführt wird. Das heißt, du kannst nichts im mikrozeitlichen Abstand irgendwelche Sachen abfragen oder so. Du musst erstmal warten, gerade wenn du Sounds aufgeben.
Und es ist auch nicht zuverlässig, denn der eine Befehl braucht vielleicht so lange zum. Also es hängt, ist komplett befehlsabhängig. Genau. Ne? Es gibt Befehle, die sind sehr schnell ausgeführt und es gibt aber welche, die dauern halt eben ihre Zeit, bis sie da sind, gerade die Grafik und Soundsachen. Wenn dann Dinge aufeinander reagieren sollen und man versuchen wollen würde, das zu timen, dann wird das mit Basic wahrscheinlich echt sehr schwierig.
Das heißt, die guten Prinzipien des Software Engineering, wie man sie in der Universität lernt, wie ein Programmaufbau zu gestalten ist, als Hauptschleife und dann kommen die Unterroutinen und dann kommen Module und vielleicht werden auch noch Bibliotheken implementiert. Das kannst du alles vergessen bei Basic, weil das alles viel zu langsam würde. Das heißt, du wirst gezwungen zu hacken. Mm. Du wirst gezwungen, Techniken zu entwickeln, Programmiertechniken zu entwickeln, die hoch idiosynkratisch sind und die aber auch zeigen, was du für ein cooler Typ bist, ne, wenn du dir solche Sachen einfallen lässt. Und das findest du dann in diesem Programm wieder und siehst das wirklich, und das ist das, was ich eben meinte, was obwohl es eine formale Sprache ist, obwohl es eine technische Sprache ist, zeigen sich dort unglaubliche Stilvarianzen drin. Und auch du liest aus diesem veröffentlichten Programm auch raus, wo jemand richtig Ahnung von der Hardware hat, wo jemand versucht hat, was Neues auszuprobieren und so. Also wo richtig Programmierstile auszulesen sind, die stark abweichen von dem, was man so einen Standardstil nennen würde oder was man so strukturiertes Programmieren nennen würde.
Und auf der anderen Seite gab es dann aber ja sogar auch in den Magazinen Aufforderungen dazu, genauso kreativ zu werden. Ne? Es gab Wettbewerbe, in möglichst wenig Basic-Zeilen bestimmte Anforderungen zu erfüllen, ne? Dass bestimmte Dinge passieren sollten. Daran kann ich mich gut erinnern.
Mhm. Ja, das ist so eine Art Gamification der Programmierung, könnte man sagen. Also einerseits haben Zeitschriften oft teilweise hohe Summen ausgelobt für Leute, die Listings einsandten, also die selbstgeschriebene Programme einsandten. Das ging bis zu 2000 D-Mark. Ich weiß gar nicht, ob es was noch höher Dotiertes gab, aber 2000 D-Mark für das sogenannte Listing des Monats. Und da wurden dann halt ganz besondere Leistungen.
Das ist natürlich für einen 15, 16
Jahre. Und ich habe auch mit Leuten gesprochen, die heute erwachsen sind und die sagten, das war für mich damals so viel Geld.
Ja.
Und ich habe das bekommen, dieses Geld, und konnte dann natürlich extrem aufrüsten, was meine Hardware angeht, und Diskettenlaufwerk und noch eins kaufen und so. Ne? Und das war für die aber auch gleichzeitig eine Bestätigung, ne? dass sie das gut können. Und auf der anderen Seite hat ihnen das natürlich auch enormes Street Credibility beschert, wenn die dann auf einmal abgedruckt waren in der Zeitschrift und ihre Kumpels kaufen sich dieses Magazin, die Ausgabe, und sehen, da ist ja hier mein Klassenkamerad drin mit seinem Programm. Und diese Wettbewerbe, also einerseits diese bezahlten Sachen, das war sozusagen regulär, das konnte man also jeden Monat konnte man da was einreichen. Und ich kenne auch einige Leute mittlerweile, die es mehrfach geschafft haben, Listings zu veröffentlichen. Gerade Spiele-Listings waren immer sehr beliebt. Das andere, das waren dann so Competitions, da geht die Idee eigentlich bis zurück in die 50er Jahre ans MIT bei diesen Hackern, wo es dann auch darum ging, wer schreibt den kürzesten Code für eine Umwandlung von Binärzahl in Hexadezimal. Hm. Ne? Und dann legt man den Code irgendwie auf den Tisch und dann kommt jemand und sagt, ich kann es aber noch kürzer und macht es dann noch kürzer, ne? Code-Bumming. Und da gab es also auch schon relativ früh Wettbewerbe darin. Und da ändert sich dann quasi der Charakter der Programmierung. Es gab Wettbewerbe darin, wer schreibt uns, oder ein Aufruf, schreibt uns Basic-Spiele, wo die aber nicht länger sein dürfen als 10 Zeilen. Oder vielleicht auch nicht länger als eine Zeile oder so. Ne? Und da veränderte sich der Umgang mit der Sprache. Da ist die Sprache nicht mehr so sehr ein Tool gewesen, mit dem man eine Idee in die Tat umsetzt, sondern da wurde die Programmiersprache zu einer Art von kreativem Instrument, um mit ihr selbst etwas zu machen. Und ich habe Sachen gesehen, sage ich dir, wie bei Blade Runner. I've seen things.
Ja, ich wollte, genau.
Da gibt es in, in der Spektrum-Szene in Großbritannien gibt es Leute, die schaffen es, da hat jemand geschafft, ein komplettes Pac-Man-Spiel in eine einzige Basic-Zeile zu packen. Und wenn du jetzt Basic programmieren kannst, weißt du, du musst für so ein Pac-Man-Spiel brauchst du Condition abfragen. Also was passiert, wenn dieser und jener eintritt. Bei jeder If-Then-Abfrage ist es aber so, dass du, wenn diese If-Then-Abfrage läuft und sozusagen negativ ausfällt, dass alles, was nach dem Then steht, dann nicht mehr ausgeführt wird. Der ganze Rest der Programmzeile. Das heißt, du kannst If-Then nicht verwenden in so einem einzeiligen Welt. Was machen die? Die verbiegen den Pointer, der auf eine bestimmte Stelle in der Basic-Zeile weist. Ne? Das heißt, da wird, wenn eine bestimmte Kondition erreicht ist, dann wird der Interpreter-Pointer einfach zurückgebogen, sodass er wieder anfängt, die Zeile an einer bestimmten Stelle weiter zu interpretieren.
Da könnte man sagen, das ist praktisch wie selbstmodifizierender Code.
Ne? Das ist also, nicht so richtig selbst, also, sondern das ist ein Code, der vielleicht passt das gar nicht in dieses Bild selbstmodifizierend, sondern das sind eher Leseanweisungen, wo der Leser aufgefordert wird, jetzt nochmal zu lesen. Mhm. Und jetzt nochmal dahin zu springen und nochmal dahin zu springen, um das auszuführen. Und das sind natürlich Kenntnisse, die sie über die Jahrzehnte entwickelt haben. Also dieses Pac-Man-Spiel des jüngeren Datums von 2009. Die haben sich über Jahrzehnte entwickelt und das zeigt, es wird auch heute noch programmiert. Und heute wird Basic aber vor allem von Leuten programmiert, die das unter diesem kreativen Aspekt sehen, die mit der Sprache so ein bisschen zaubern wollen.
Wir unterbrechen hier noch einmal für den heutigen Sponsorenhinweis. Entdecke die neuesten Fritz-Produkte bei AVM auf der IFA. Auf dem Berliner Messegelände findest du AVM vom 1. bis zum 5. September mit jeder Menge hochaktueller Technologien am Start. Die ultimative Fritzbox für Glasfaser und DSL, der neue WLAN-Standard Wi-Fi 7, WLAN Mesh und Neues für das Smart Home sind nur einige der IFA-Themen. Schaut einfach vorbei, das AVM-Team freut sich. Alle Details zu den Neuheiten findet ihr unter avm.de/IFA.
In der Zwischenzeit gab es aber eine Phase, an die ich mich gut erinnern kann, in der Basic keinen guten Ruf hatte.
Da hatte nie einen guten Ruf.
Naja, also ganz am Anfang
vielleicht. Ich wollte gerade sagen.
Aber ganz am Anfang. Ne? Das ging aber schon relativ schnell bergab. Und ich kann mich erinnern, ich habe leider das Zitat nicht mehr gefunden, weil ich auch nicht mehr wusste, ob das Deutsch oder Englisch war. Aber ich weiß, dass ich mal gelesen habe, also wer mal mit Basic angefangen hat zu programmieren, ist als Programmierer ist
eigentlich... Multilated Beyond Belief. Beyond Reparation, das ist von Edgar Dijkstra. Nun, Edgar Dijkstra ist ja nun derjenige, der der strukturiertes Programmieren erfunden hat und für den Programmierung auch das erste Mal Programmieren, das tatsächlich zu einem richtigen Job wurde. Mhm. Also wo man gesagt hat, Programmieren muss man können. Man kann sich nicht einfach hinsetzen, das muss man lernen. Man muss bestimmte Standards einhalten. Man will Software produzieren, die auch auf lange Frist hin wartbar bleibt und so weiter und so fort. Das heißt, der hat schon, wie einige vor ihm auch schon, aber er hat sozusagen in die Tat umgesetzt, dass er den Programmierer zu einer Ausbildung gemacht hat, Programmieren, die man lernen muss. Ohne das geht's nicht. So das braucht natürlich spezifische Sprachen. Und Hand in Hand, etwa mit Dijkstras Idee des strukturierten Programmierens Anfang der 70er Jahre, kamen dann auch Sprachen wie Nicolas Wirths Pascal nach oben. Ne? Ja. Pascal ist sozusagen der Inbegriff des strukturierten Programmierens. Es gibt nichts Langweiligeres als Pascal programmieren. Also man verzeih mir bitte.
Ich habe es im Informatikunterricht, ich fand es auch nicht schön.
Naja, und Basic stand immer so ein bisschen, also und dann hat Dijkstra, der, muss man noch dazu sagen, auch ein witziger Geselle war, also wenn man die Sachen von dem liest, der ist schon nicht auf den Mund gefallen. Der hat dann einfach mal so einen ganzen Haufen Sprachen so Einwort-Statements dazu abgegeben. Zu Basic hat er gesagt, also wer das mal programmiert hat, der ist verloren für alle Zukunft. Dessen Verstand ist so runtergemetzelt von dieser Art zu denken, dass der nie wieder vernünftig
ist. Das muss für ihn ein Albtraum gewesen sein, dieses Kraut und Rüben, was du auch gerade beschreibst, ne, dieses Gehäckel, dieses Gemurkele, bis da was bei rauskommt, das muss für den Mann ein absoluter Albtraum gewesen sein. Aber auf der anderen Seite kann man eben sagen, also es gibt ja grundsätzliche Dinge in Basic auch, die sind jetzt zwar nicht zu vergleichen mit dem, wie man heute programmiert, aber eine Schleife ist eine Schleife.
Ja.
Habe ich einmal begriffen, was das macht, wie du hast es gerade gesagt, if then. Ne, ich gucke, ist das so und so erfüllt oder du hast in deiner E-Mail-Signatur drinne den Satz, ich zitiere hier, real programmers aren't afraid to use Go-Tos.
Ja.
Ja? Also Go-To ist auch so ein Ding, das notorisch ist für Basic. Ne? Also ich bin in der einen Zeile und dann sage jetzt springen in die andere Zeile, alles dazwischen wird übersprungen. Das ist halt alles jetzt nicht sonderlich sauber. Wieso hast du das in deiner Signatur?
Also es gibt für die Informatikdidaktik, die eben Programmiersprachenlehre auch auf die Curricula setzen wollte, gibt es mehrere Gründe, Basic zu kritisieren. Das erste ist mal, dass es unstrukturiert programmiert werden darf. Mhm. Das heißt, es gibt keine Vorgaben, die es verhindern, Go-To-Befehle zu benutzen. Ein Go-To-Befehl erlaubt es dir, aus jeder Routine in jede andere zu springen. Du kannst aus Schleifen rausspringen, ohne dass die zu Ende sind. Du kannst auch arithmetische Go-Tos formulieren. Das heißt, du schreibst nicht Go-To-10, sondern Go-To-X plus 13. Da weiß kein Mensch, der den Code hinterher liest, wo springt das jetzt eigentlich hin? In Abhängigkeit vom Wert der Variable x. Ne? Das ist das eine. Das zweite ist, dass dass Basic relativ früh angefangen hat, auch gegen den Willen der beiden Erfinder, maschinennah zu werden. Hm. Die ist so ein bisschen wie C, habe ich die Möglichkeit, direkt auf die Maschine zuzugreifen, durch Funktionen wie Peek, mit der ich eine Speicheradresse auslesen kann, oder einen Befehl wie Poke, wo ich einen konkreten Wert in eine Speicheradresse hineinschreiben kann. Und das macht die Sache natürlich schwierig, weil es dann extrem plattformabhängig ist, was da programmiert wird. Das heißt, das Programm, in dem Peaks und Pokes stehen und irgendwelche kleinen Maschinenprogramme, läuft nicht mehr auf jeder Plattform.
Und plus, lässt sich auch nicht plus ich muss auch wissen, was ist da, also wenn ich das lese, so wie du es gerade gesagt hast, wenn das jemand von außen betrachtet, der muss halt wissen, was in dieser
Speicherzelle
ist. Und dann ist es natürlich, die Speicherzelle ist dann aber im Zweifelsfall, zum Beispiel ist es beim C64 so, nicht in Hex geschrieben, sondern das ist halt, ich muss also auch noch überlegen, was
tut das jetzt. Aber auch das zeichnet diese Communities aus, von denen ich vorhin gesprochen habe. Die haben so ein Insiderwissen, dass die sofort wissen, was ist C000, welche Adresse ist das und wofür nutze ich die beim C64? Ne? Ja. Und was ist D020 oder so?
Ja.
Und das ist dieses Spezialwissen, das man sich da aneignet. Und das dritte war, und das kommt auch schon aus der Frühzeit der Basic-Implementierung, dass es das verstoßen wurde gegen das Edikt, dass man nur einen Befehl pro Zeile benutzen darf. Ne? Basic war den Assembler-Sprachen anfangs sehr nah, immer nur einen Befehl pro Zeile. Ne? Und
die Zeilen waren nummeriert.
Ja, genau.
Also,
wie Adressen im Prinzip.
Und es gab auch dieses ungeschriebene Gesetz, man fängt nicht an mit Zeile 1 und danach kommt Zeile 2 und dann kommt Zeile 3, sondern das fing an mit Zeile 10 und ging dann an Zeile 20, weil...
Damit du dann noch rein editieren
kannst. Exakt, konntest, weil es gab ja keinen richtigen Editor, in dem man jetzt irgendwas schreiben konnte und beliebig die Sachen wieder verändern konnte, sondern man schrieb dann halt zum Beispiel, wenn man zwischen die Zeile 10 und die 20 setzen wollte, dann schrieb man die Zeile 15 und in der befand sich dann der zusätzliche Code. Und was du meinst was du meinst ist aber, ich kann in einer Zeile aber auch, sagen wir mal, den Befehl print hallo haben und dann dahinter einen Doppelpunkt zum Beispiel, ich meine beim C64 ist der Doppelpunkt, und dann kommt der nächste
Befehl. Genau, also deswegen kann ich ja überhaupt Spiele in einer Programmzeile entwickeln, weil es mir möglich ist, ein ganzes Programm oder mehrere Befehle durch ein bestimmtes spezifisches diakritisches Zeichen separiert in eine Zeile zu bringen. Und das macht die Sache natürlich noch problematischer. Denn im Hintergrund steht immer die Frage, kann das nur noch der Entwickler selbst lesen? Ja. Kann der es vielleicht selbst nicht mal mehr lesen, was er da vor einer Woche geschrieben hat? Aber kann es vielleicht auch noch jemand anders lesen, der später mal warten muss? Ne? Immer die Frage bei einem Programm, das auch im professionellen Betrieb eingesetzt werden soll, ist das wartbar? Und diese Programme sind nicht wartbar gewesen. Und das hat Basic einen schlechten Ruf eingebracht. Also insbesondere in der Informatik-Didaktik hat man versucht, Ende der 70er Jahre relativ schnell Basic loszuwerden, was aber nicht leicht war, denn die Schulen hatten nicht so viel Geld, dass sie sich tolle, Minicomputer kaufen konnten, wo man dann irgendeine Programmiersprache darauf installiert, sondern die haben sich dann C64 gekauft, da war halt Basic drin.
Wenn das ja, aber wie du auch schon sagst, ne, die Programmierung anderer Sprachen ist mitunter kreuzlangweilig. Und wenn ich mir vorstelle, dass die Leute halt in den Klassen in Großbritannien oder auch hier in Deutschland dann dazu genötigt worden wären, von Anfang an in Pascal zu programmieren, dann kann ich mir vorstellen, da hätte es einen Haufen weniger Leute gegeben, die Spaß dran entwickelt hätten. Und auch da kommen wir jetzt wieder zurück zu deinem Forschungsthema, nämlich Basic als eine Sprache, die eben sehr, sehr basic ist und so einfach ist, dass sie von den meisten Leuten, ne, wenn man ein einfaches Programm den meisten Leuten zeigt und die so ein bisschen Englisch können, dann können die eigentlich fast verstehen, was da abgeht. Und du hast auch gesagt, dass das auch zur Kommunikation unter den Menschen, also miteinander, genutzt wurde.
Ja? Naja, genau. Also ich untersuche jetzt die Sprache auf mehreren Ebenen. Ich schaue mir einmal Programme an, also wo eine Programmidee auf ganz vielen verschiedenen Plattformen von unterschiedlichen Leuten, sogar in unterschiedlichen Ländern und so unterschiedlichen Zeiten implementiert wurde, wie jetzt zum Beispiel dieses Breakout-Spiel. Gibt es aber auch noch andere. Ne? Und guck mir an, wo sind da jetzt die Unterschiede, die sich plattformtypisch zeigen oder wo lassen sich Stilistiken herauslesen, wo auch Leute, die auf derselben Plattform programmiert haben, unterschiedlich an die Sachen rangehen. Dann ist eine Frage, die ich an diese Programme stelle, oder die ich an Basic stelle, ist auch die Frage der wir hatten da anfangs schon drüber gesprochen, was macht eine Programmiersprache eigentlich zu einer formalen Sprache, der man vorwirft, sie wäre keine wirkliche Sprache. Hm. Das gilt ja nicht nur für Basic, sondern auch für andere Sprachen, für Mathematik und für Logik gilt das. Die haben ja auch ein Zeichensystem entwickelt. Und mit diesem Zeichensystem verständigen sich aber nicht nur Maschinen oder also jetzt im Fall der Programmiersprachen, sondern eben auch Menschen untereinander. Und das ist passiert zum Beispiel immer dann, wenn ich im Unterricht bin und jemand will mir was zeigen und dann schreibt das an die Tafel oder tippt das ein und dann lese ich das und verstehe das, was er meint. Das heißt, ich habe auf einmal Basic zur Kommunikation genutzt und zwar zur zwischenmenschlichen Kommunikation.
Mhm.
Das zeigt sich in ganz vielen Stellen. Dass einerseits an den Papierfunden, die ich mache, wo ich feststelle, Leute haben auf Papier mit der Hand Programme aufgeschrieben. Die haben die nicht in den Computer eingetippt, weil vielleicht keiner da war oder aus anderen Gründen, sondern
das kennen
die
wahrscheinlich viele Leute.
Die haben so eine Platte gehabt und haben die dann in ihre Programme reingeschrieben.
Im Schulunterricht nebenbei genau das zu machen oder auf Kästchenpapier Grafiken zu entwerfen.
Ja, aber jetzt frag dich doch mal, warum schreibt man das denn auf Papier, so ein Programm? Und wie funktioniert das eigentlich? Das funktioniert doch nur dann, wenn ich wie so ein Basic-Interpreter denke.
Exakt. Ne? Exakt.
So, und dann nehmen die das mit nach Hause und tippen es ein und sehen dann vielleicht, welche Denkfehler sie gemacht haben, wo sie nicht genau wie die Maschine gedacht haben. Aber nichtsdestotrotz wird diese Sprache in dem Moment, wo ich sie zu Papier bringe, nicht wie eine Programmiersprache genutzt, sondern wie eine Sprache, in der ich, also als würde ich mir eine Leinwand nehmen und ein Bild draufmalen wollen, in der ich versuche, jetzt irgendwas kreativ auf Papier zu bringen.
Liebe Zuhörerschaft, wenn jemand unter euch mal im Basic geträumt hat, wir wären froh darüber, Rückmeldung zu bekommen. Das geht genauso wie Kritik und Wünsche zu neuen Themen an podcast@golem.de. Wir machen jetzt noch nicht gleich Schluss, wir überziehen, glaube ich, ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt zeitlich sind, aber es wird in Ordnung sein. Ich weiß, du bist auf dem Weg zu einem Vortrag, denn es ist ja nicht nur so, dass du diese Forschungsarbeit machst, sondern du kommunizierst das auch nach außen. Mhm. Ich sage jetzt hier schon mal, machen wir gleich den Werbeblock hinten dran, machen wir den jetzt gleich schon. Du hast auch einen Blog, das unter www.simulationsraum.de zu finden ist, wo du über die Projekte, über den Fortschritt in den Projekten und auch zu, also andere Links zu Dingen, die du machst, weil du bist so, ich sage jetzt mal, so vielfältig unterwegs, also in der Retro-Szene und nicht nur da. Das ist schon auch echt lesenswert, was du da alles machst. Ich will jetzt aber nochmal schnell, wir gehen jetzt wieder zum Thema zurück. Du hast auch gesagt, Computersprachen, so sagen es mitunter die Sprachwissenschaftler, sind nicht produktiv, denn es können keine neuen Begriffe eingeführt werden, was mir jetzt auch eingängig ist. Ne? Ich kann ja nicht, ich kann ja schlecht beschließen, es gibt if und then und dann beschließe ich, es gibt jetzt noch da oder irgendein. Ja,
wäre schön, wenn es ein else gäbe.
Wie so, zum Beispiel
bei ja, schön else.
Das, ne? else. Manche, ja, haben, else das manche haben das nicht.
Ne? Ja, genau. Ah, ja, genau. Aber warum soll das nicht produktiv sein? Ich kann, genau wie ich das in der Duden-Redaktion mache, obwohl der Duden macht das nicht so, aber wir können uns jetzt ein Wort ausdenken. Mhm. Ein Wort, das das Pendant zu satt ist, wenn man was getrunken hat.
Ja.
Und das ist jetzt unser Wort, das wir benutzen und dann wissen wir sofort, was los ist. Was haben wir gemacht? Wir sind auf eine Metaebene gegangen. Das heißt, wir haben mit der Sprache gearbeitet.
Ja.
Wir haben die Sprache nicht benutzt, wir haben mit ihr gearbeitet. Das kann ich doch auch machen. Und das haben Leute gemacht, Basic-Interpreter, da fehlt ein Begriff. Dann gehe ich in den Source-Code rein oder in den Objektcode, der im Speicher steht und ergänze das. Ergänze die Routine und auf einmal habe ich den Befehl. Das heißt, ich kann produktiv werden. Ich kann nur nicht mit der Sprache, angeblich mit der Sprache selbst nicht produktiv werden. Aber selbst das ist nicht richtig. Konkatenative Sprachen wie Force basieren darauf, dass ich neue Force-Wörter baue. Mhm. Ein Programm in Force programmiert ist nichts anderes als ein neuer Force-Begriff, der zusammengesetzt ist aus anderen Force-Begriffen und der aber was Neues bedeutet dann. Das heißt, es ist ein bisschen verkürzt zu sagen, sie sind nicht produktiv, diese Sprachen. Mhm. Sie sind eben auf einer gewissen Weise produktiv und zwar auf einer sehr kreativen, bei Basic, wenn die Leute nämlich anfangen, und das haben eben auch sehr viele Leute in der Homecomputer-Ära gemacht und auch heute noch, dass sie nicht einfach nur Basic als Tool benutzen, sondern dass die selbst ein Basic erfinden oder dass die irgendwas, was ihnen gefehlt hat, ergänzen. Man denkt an Simons Basic für den C64, wo dann auf einmal die fehlenden Grafik- und Soundbefehle da waren.
Ja.
Weil sich ein Schüler, ich war 16 oder 14 oder wie alt, ich weiß gar nicht, wie alt der war, sich hingesetzt hat und hat sich in Kleinstarbeit ausgedacht, was fehlt im C64, das ergänze ich jetzt und bringe das Basic raus und das ist sehr, sehr berühmt geworden für den.
Das gab es als Einsteckmodul zu kaufen, man steckte das hinten in den C64 und hatte dann ein vollwertiges Basic.
Das von Commodore vertrieben worden. Also Commodore hat gesagt, die Idee ist so gut, das nehmen wir jetzt in unsere Produktpalette. Und da kann man jetzt ja nicht mehr sagen, die Sprache ist nicht produktiv. Man muss eben nur auf die Metaebene wechseln. Das machen wir aber auch, wenn wir uns über so einen Begriff unterhalten, der das Pendant zu satt ist. Wir wechseln auf die Metaebene.
Hast du das Gefühl, dass das, ich weiß jetzt nicht, ob du so in sprachwissenschaftlichen Communities unterwegs bist, wie wird das Projekt da so bewertet? Wie werden solche Ansätze, die du verfolgst, da bewertet?
Also zum ersten Mal muss man dir sagen, die Tatsache, dass die DFG mir ein Forschungsprojekt zu dem Thema bewilligt hat, wo Außengutachten eingefordert werden, die alle 3 Ja sagen müssen. Mhm. Und wenn man einen Projektantrag schreibt, dann wird der von der DFG, also man reicht den dann, ich habe den in Medienwissenschaft eingereicht, aber wenn die sehen, okay, da ist nicht nur Medienwissenschaft drin, wir brauchen auch noch ein paar andere Leute da drin, dann werden eben auch mal Informatiker und Sprachwissenschaftler weiter dazugeholt, die sich diesen Projektantrag auch angucken sollen, die sagen, das ist eine interessante Frage, dem könnte das Geld geben. Das war für mich jetzt schon mal die erste Bedingung. Die zweite ist natürlich, dass ich so ein bisschen weiß, wovon ich rede, weil ich einen Abschluss gemacht habe in Germanistik, also ich
kann Sprach- und Literatur. Das hilft natürlich immer.
Ich muss das nicht neu einlernen.
Ja.
Was mir aber auf der anderen Seite als Informatiker sehr hilft, diese Phänomene sozusagen nicht nur unter dem technischen Aspekt zu sehen, sondern eben auch unter einem linguistischen oder unter einem philologischen Aspekt und von der anderen Seite betrachtet, dass ich vielleicht, es gibt nicht so sehr viele Germanisten, die eben auch programmieren können und die eben auch einen technischen Einblick in solche Prozesse haben, also dass ich das sozusagen in diese Community reinbringe und der Test steht tatsächlich noch aus. Ich muss dieses Projekt natürlich mit einer theoretischen Begründung auch das entsteht dann ein Buch draus. Ne? Und da muss natürlich auch ein Theoriekapitel rein. Und in diesem Theoriekapitel werde ich also minutiös die Methoden und die Bereiche, die ich aus linguistischen und aus philologischen Disziplinen entleihe, werde ich dort aufführen und auch sagen, warum das funktioniert und warum das vielleicht sinnvoll ist, Code auf diese Weise zu lesen. Weil es geht immer darum, dass ich ein Textkonvolut habe, den ich interpretieren möchte. Und das kann ja, das kann ein Dummy-Text sein, das kann Lore Ipsum sein, das kann ein englischer Text sein oder ein deutscher oder ein altgriechischer. Ich habe es mit einer Sprache zu tun und ich brauche Lesepraktiken. Und diese Lesepraktiken sind jetzt zunächst mal menschliche Lesepraktiken. Und ich suche nach einem Set von Möglichkeiten, wie ich das sozusagen auch automatisieren kann. So wie wir das heute schon machen, wenn wir große Textkorpora mithilfe von Methoden aus den Digital Humanities analysieren. Und das wäre auch mein Anliegen, dass das eben mit diesen enormen Textkorpora, mit denen wir es da zu tun haben, auch machen können.
Es ist so ironisch, dass genau die Texte, die du, wie du gerade gesagt hast, ne, mit denen du da, die auch noch digitalisieren musst und so, eigentlich exakt mal digital vorgelegen haben. Hm. Und eben aus den Gründen, die wir am Anfang dieses Podcasts ja schon erwähnt haben, ne? Fehlende Standardisierung, teilweise eben nicht überliefert in der Form, oder vielleicht liegen sie auf irgendeiner Kassette noch irgendwo rum.
Ja.
Du hast auch gesagt, es gibt ja natürlich klar, das Internet hält viele von den Listings vielleicht noch bereit in digitaler Form. Man kann heute natürlich durch Emulatoren an den Quellcode viel leichter ran als früher, aber es gibt eben auch einfach die Herausforderung für dich, seitenweise Ausdrucke aus Magazinen zu scannen und zu digitalisieren.
Ja.
Von eigentlich Texten, die digital.
Ja, das funktioniert ja auch nicht immer, weil die Zeichen, also erstmal die Qualität der Magazine sehr, sehr unterschiedlich ist und die auch viel mit Farben gearbeitet haben und dann aber auch faksimilierte Ausdrucke von neuen Nadeldruckern da. Und die,
exakt.
Ne? Und dann haben die auch, die viele Computer haben ja auch noch das berühmte Bit 8 im ASCII-Zeichensatz, wo dann irgendwelche Zeichen drin sind, die sich der Hersteller des Computers ausgedacht hat, Grafikzeichen oder so. Die sind nicht normiert, das heißt, eine OCR würde die gar nicht erkennen.
Ja.
Das heißt, man müsste erstmal OCR-Sets entwickeln oder OCRen entwickeln und Subsets von UTF entwickeln, die das können. Da gibt es ja einige schon, für Commodore und für Atari gibt es die schon, das finde ich ganz gut, aber es fehlt für viele mehr noch. Aber es bleibt weiterhin eine Herausforderung, erstmal überhaupt sich einen Überblick zu verschaffen, was es alles gibt. Und ich kann dir mal aufzählen, das sind nur 3-4 Sachen, wo man zuerst sagt, okay, wir haben hier eine Zeitschrift für die 64er und die 64er haben sehr viele Leute gelesen und da sind Disketten zum Heft und die sind auch alle als virtuelle Disk-Images im Internet zu finden. Super, 64er ist für mich kein Problem. So, dann finde ich jetzt aber auf einmal eine 64er, wo jemand drin rumgemalt hat, wo jemand eine Verbesserung per Hand in das Listing eingetragen hat, ne? In irgendeinem Speicher von irgendeinem Nachlass, wo tolle Ideen auftauchen. Oder von Simons Basic. Ich habe letztens aus einem Nachlass einen Ordner gefunden, da hat jemand versucht, das Simons Basic zu erweitern. Mit ganz vielen handschriftlichen Notizen, Ausdrucken und so weiter und so fort bin ich auf einmal konfrontiert. Das gehört auch zu dieser Kultur dazu. Das lässt sich im Zweifelsfall überhaupt nicht bibliografieren. Graue Literatur, Ephemera, Sachen, die verschwinden normalerweise, wie Kaugummipapier oder so.
Mhm.
Und auf der anderen Seite ist es ein großer Zufall, wenn man sowas findet. Und dann kommen noch Sachen dazu, wie vorhin schon erwähnten handgeschriebenen Source Codes, die in irgendwelchen Klappen drin stehen. Natürlich ist das nichts, wo die Technikgeschichtsschreibung dringend darauf angewiesen ist, dass dieser Code eines 14-jährigen Schülers oder einer Schülerin erhalten bleibt. Aber wenn man wissen will, wie unsere Computerkultur entstanden ist und aus welchen Elementen die bestanden hat, dann lohnt es sich auch diese Dinge anzugucken, weil da zum Beispiel sich drin zeigen kann, wie hat ein 14-Jähriger gedacht, wie sein Computer funktioniert. Mhm. Das ist eine unglaublich wertvolle Quelle, sowas, wenn man wissen will, wie die Leute sich das vorgestellt haben. Nicht wie das fertige, in der Zeit schon abgedruckte Programm funktioniert, das ist ja keine Frage. Aber der Weg dahin, bis es funktioniert hat, der ist interessant.
Und was du auch mit drin hast, sind Fehler.
Ja,
ne?
Ja,
also nicht zu vergessen, ich weiß nicht, also alle, die aus der Zeit stammen und das damals mal gemacht haben, sind einerseits damit konfrontiert gewesen, dass sie selber natürlich Fehler eingebaut haben. Also niemand tippt so ein Listing fehlerfrei ab, wenn es dann über mehrere Seiten gibt. Aber es gab auch tatsächlich Fehler in den Listings, die einfach da drin waren.
Weil die Zeitschriftenredaktionen das selbst teilweise nicht ausprobiert haben, sondern einfach nur gedacht haben, gut, das wird schon stimmen. Der hat es ausprobiert, bevor es uns schickt und abgedruckt. Ich habe sogar Zeitschriften, da steht das drin, wir konnten es nicht testen, weil wir den Computer nicht haben. Aber das wird schon so stimmen. Ne? Da sind also Fehler drin. Und also das heißt, der große Bereich, den man Editionskritik nennt oder Editionsphilologie nennt, ist davon berührt. Die Frage nämlich, wie verschiedene Versionen entstanden sind, wie man auch rausfinden kann, ob wo Fehler drin sind. Du hast vorhin die Zeilennummerierung genannt, also die schönen Abstände 10, 20, 30, 40, 50. Wenn ich sozusagen Indizien für Bearbeitung suche, dann suche ich in dieser regelmäßigen Zeilennummerierung diejenigen, die dazwischen sind, weil das sehr dafür spricht, dass jemand nachträglich Code eingefügt hat, wo er gesehen hat, da funktioniert noch was nicht oder da fehlt noch was.
Denn die wenigsten Leute haben, als sie das gemacht haben, auf ein Mittel zurückgegriffen, an das ich mich erinnern kann, nämlich REM-Zeilen.
Ja.
Ne, die Listings zu annotieren mit den eigenen Bemerkungen, das war jetzt auch nicht so üblich. Ich weiß, dass es in den Zeitschriften üblicher war, also es war schon eher üblich in den Zeitschriften oder auch, es gibt ja auch die Bücher, die den Computern beilagen, die teilweise sogar relativ gut eigentlich eine Einführung geboten haben in das Basic, das auf dem Rechner war. Und da war dann natürlich dann immer drinne, stand dann immer in REM-Zeilen drin, was macht jetzt dieser Befehl, was macht diese Zeile oder so. Aber genau.
Und die Editionsphilologie, die bemühe ich da eben auch, ist bemüht zum Beispiel auch Vorversionen zu finden, um so eine Art von textkritischer Edition zu erstellen. Also aus Sicht das Programm, das in der Zeitschrift abgedruckt ist, das ist quasi das fertige Resultat. Aber wie du richtig sagst, niemand schreibt so ein Programm auf einmal, an einem Tag, in eins runter, sondern da entstehen Vorversionen. Und ich versuche Vorversionen zu bekommen, also aus den 80er Jahren, von Leuten, die ihre Diskettenboxen noch auf dem Dachboden haben, zu sagen, schickt mir mal Diskettenboxen. Ihr habt diese Spiele in der Zeitschrift publiziert. Ich suche nach Vorversionen davon, die ihr gespeichert habt, weil ich über die Entstehung des Programms, über die Genealogie des Fortschritts, wie das Programm am Ende entstanden ist, auch eine Menge rauslesen kann, wie derjenige über die Routinen gedacht hat. Was war der Ausgangs, die Keimzelle der Idee, um die sich herum das Spiel oder die Software entwickelt hat. Das geht heute mit Repositories, ist das gar kein Problem. Das machen wir alle automatisch. Wenn wir GitHub benutzen und unsere Codes dort ablegen, dann kann man das Versioning ist da gar kein Problem. Aber in der Zeit, wo Papier der Speicher, der zentrale Speicher war, da war das Versioning ein Problem. Und nichtsdestotrotz wäre es interessant, darüber was rauszufinden.
Vielen Dank, Stefan Hölten. Also von mir aus könnten wir jetzt noch mehrere Stunden weiterreden. Ich weiß, du musst zu einem Vortrag und dieser Podcast muss hier auch ein Ende finden. Ich weise aber nochmal darauf hin, also du hast es gerade schon gesagt, also natürlich ist das auch gern gesehen, wenn Leute sich bei dir melden mit eben solchen Funden oder solchen unbedingt. Artefakten. Auch da weisen wir jetzt nochmal auf www.simulationsraum hin. Da sind auch deine Kontaktdaten hinterlegt und alles mögliche, wie man mit dir in Kontakt kommen kann, um dich zum Beispiel bei diesem Projekt zu unterstützen. Dieses Projekt heißt Computerphilologie, technische Lektüren der Basic-Programmierkultur. Wie lange läuft das noch? Das
ist
noch
bis 2015 an der Uni Bonn?
Nee, 15 kann nicht sein.
2025.
So.
2025
an der Uni Bonn. Der Einzige
mit da gibt es auch eine Webseite. Ich habe da eine Webseite an der Uni Bonn, da kann man drauf gucken, da sieht man, worum es eigentlich geht. Da sind auch ein paar Links drin und so, dass man weiß, okay, ich habe einen Discord-Channel und so, wo die Leute sich dann auch austauschen können. Und jeder, der in irgendeiner Weise was beitragen möchte, also insbesondere Papier interessiert mich und so Disketten mit Vorversionen, der kann sich gerne bei mir melden.
Und du schreibst auch für die von uns geliebten Mitbewerber. Du bist zum Beispiel zu lesen auf Telepolis, hast eine Sache geschrieben, habe ich gesehen, über den C65, den Mega 65. Das habe ich auch begutachtet. Ich habe die Leute auch besucht. War super toll. Damit die schamlose Werbung in eigener Sache. Alles zu solchen Themen, also hoffentlich auch zum Fortschritt deines Projektes, lest ihr natürlich auf golem.de. Den Hinweis auf Themenanregungen natürlich an podcast@golem.de. Vielen Dank, Stefan Höltgen, und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder und hören uns mal wieder in diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal.
Ja. Dankeschön.
Ciao.